Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bem-vindos e bem-vindas ao programa de Mais um Café, a primeira edição de 2016. Já fazemos esse programa faz anos e de novo estamos conectados com várias pessoas no mundo, essa vez também com conexões da São Paulo, Rio de Janeiro e Chile. Herzlich willkommen zu Mais um Café, noch einer Sendung, der ersten Sendung 2016. Wir machen diese Sendung jetzt schon seit mehreren Jahren und genau, wir sind heute wieder verbunden mit mehreren Ecken der Welt. Ich bin hier in Freiburg, der Fabian, verantwortlich auch für die Sendung und wir sind verbunden mit Chile, dort ist der Nils, unser Übersetzer und wir sind verbunden mit Rio de Janeiro und São Paulo. Bom dia, galera. Talvez cada se podia introduzir para... Sim, ver quem está aí conectado a esse programa.
Bom dia, Nils. Não sei se a gente pode começar por mim. É um prazer estar participando desse programa, dessa conversa, para a gente poder discutir um pouquinho do que tem sido os protestos no Brasil desde, enfim, do ano passado, com as reivindicações dos estudantes e agora com a questão do transporte, da tarifa, que o Vitor vai poder falar melhor. E meu nome é Karina Quintanilha, eu trabalhei com direitos humanos desde a minha formação em direito, sou advogada e tenho acompanhado a questão jurídica, também nas escolas e agora... nos protestos de rua. E acho que a gente pode seguir com a conversa depois.
Also, schönen guten Morgen an alle. Es ist Karina Quintanilla, Anwältin und seit langer Zeit Mitarbeiterin über Menschenrechtsfragen in São Paulo. Und sie ist sehr froh, heute dabei zu sein bei dem Programm, bei dem wir ein bisschen über die aktuellen Proteste in São Paulo reden werden. Also vor allem die, die mit den Fahrpreiserhöhungen zu tun haben, aber auch vielleicht, wie sie sagt oder vorschlägt, zurückzuschauen ein bisschen auf die Besetzung der Schulen, die es auch in São Paulo gab am Ende vergangenes Jahres.
E quem está no Rio de Janeiro? Um beijo em Rio.
Bom dia. Aqui no Rio, na Pulsar, estamos eu, Dili e a Jaque também. A gente convidou o Vitor do MPL, do Movimento Passe Livre, mas ele ainda não se conectou aqui com a gente. Vamos ver se ele consegue até o final do programa.
Also, ja, hallo auch von Jackie und Dili von der Agencia Pulsar, die immer mit dabei sind. Diesmal, wie es aussieht, auch mit einigen Bauarbeiten. Und die haben Victor vom Movimento Passo Livre, also der Bewegung gegen die oder für einen kostenlosen Nahverkehr aus Sao Paulo ins Programm eingeladen. Der ist einfach nicht aufgetaucht und wir hoffen, dass wir ihn während der Sendung noch zuschalten können.
Ja, in Rio wird schon geprobt für den Karneval. Man hört schon die, keine Trommeln, aber die Bauarbeiter im Hintergrund, die auch schon sehr rhythmisch trommeln, rhythmisch hauen. In Rio ya están fazendo as exercícios para o Carnaval, ya os trabalhadores lá atrás fazem seu bate. Bem legal. Bom, vamos seguir a proposta que já explicou a Karina. Vamos falar um pouco das protestas das escolas, das ocupações das escolas e também os movimentos mais recentes agora do MPL, Movimento para o Passo Livre. Talvez vamos começar um pouquinho mais para trás. Os que não sabem direito, os que não estão ligados com o Brasil faz muitos anos, talvez não lembrem muito bem das protestas de 2013, como eu. Acho que esse protesto também foi lançado por uma grande parte, ou seja, o início começou também lá no São Paulo com uma protesta contra o aumento das tarifas do transporte público. Não é assim? Talvez alguém de vocês podia recapitular um pouquinho esse movimento que tive lá e que tem que ver isso com os movimentos que estamos vendo nos últimos meses lá no São Paulo ou no Brasil. Für diejenigen, die noch nicht so lange sich mit Brasilien beschäftigen, ist es vielleicht nicht mehr so ganz geläufig, dass die Proteste 2013, also im Jahr vor der Fußball-WM, auch ihren Anfang gefunden haben in São Paulo, in dieser Bewegung für einen freien öffentlichen Nahverkehr. Und es wäre super, wenn jemand da nochmal kurz rekapitulieren könnte und vielleicht auch den Hinweis bringen könnte, was diese Proteste mit von 2013 für Vorbedingungen gelegt haben für die Proteste, die wir jetzt in den letzten Monaten sehen.
Eu acho importante mesmo a gente fazer uma recapitulação do que foi 2013, o que foram os protestos contra a Copa do Mundo também, porque a gente está vendo algumas similaridades, principalmente na repressão, como o Estado tem se organizado para calar esses manifestantes, né? Para calar os protestos e fazer com que essas políticas públicas de transporte extremamente prejudiciais para a população dessas cidades seja imposto de cima para baixo sem nenhuma discussão. Né? Então, foi exatamente isso que aconteceu a partir de julho de 2013, que foi conhecido pelas Jornadas de Julho, e a gente, desde então, acompanhou, né, uma série de criminalização, né, várias pessoas ativistas que estavam na frente da luta começaram a sofrer tanto uma perseguição da polícia, as ligações, né, foram interceptadas sem mandado judicial, então começou a correr um inquérito na justiça investigativo que tinha diversas irregularidades, que permitia que a polícia entrasse na casa das pessoas, buscasse computadores para conseguir informação de outros envolvidos nessas manifestações, mesmo que fossem pessoas que estavam simplesmente combinando de levar bandeiras, ou levar livros, foram coletados na casa das pessoas. Teve uma repressão, né, nesse sentido, até simbólico, de realmente do período assim, como parecia que a gente estava numa ditadura. E agora a gente está vendo isso de novo. Né? Recentemente, na segunda-feira passada, 3 pessoas foram presas sem um mandado judicial aqui em São Paulo, depois de um protesto que tinha acontecido na sexta-feira, ou seja, 3 dias depois. A polícia foi até a casa de 2 dessas pessoas que foram presas e pegaram elas sem ter uma autorização do juiz para isso e mantiveram elas presas até aí sim conseguir um mandado judicial depois, assim, de forma totalmente arbitrária. Então, eu acho que é interessante fazer essa comparação e entender que essa violência do Estado é uma violência sistemática, ela é muito bem organizada, não é uma questão de despreparo da polícia.
Also, wichtig ist, Carina, darauf hinzuweisen oder zu rekapitulieren, dass die Proteste, die aktuell sind, natürlich auch nicht nur mit denen von 2013 zu tun haben, sondern auch mit den Protesten, die es während der WM gab in Brasilien, wo es darum ging, wie die öffentlichen Mittel eingesetzt werden. Und interessant auch zu schauen, welche Maßnahmen gegen die Demonstranten und die Leute, die auf der Straße sind, angewandt werden. Und sie meint, was man wieder ganz klar sehen kann, auch jetzt in Sao Paulo, ist, dass staatliche Politik gemacht wird, in dem Fall auf städtischer Ebene, mit teilweise verheerenden und gravierenden Folgen für die Bevölkerung, in dem Fall eben eine Fahrpreiserhöhung. Und es gibt darüber überhaupt keine öffentlichen Diskussionen und Debatten. Das Einzige, was stattfindet, ist eine Repression gegenüber den Leuten, die sich organisieren. Das fängt beim Abhören von Telefonaten an, aber auch bei weiteren Bespitzelungen, bei Hausdurchsuchungen. Oftmals gibt es dafür keine richterlichen Beschlüsse. In den letzten Wochen, seit die Proteste wieder aufgeflammt sind in Sao Paulo, wurden auch Computer und Bücher konfisziert. Alles Sachen, die rechtlich sehr, sehr fragwürdig sind. Carina sagt, es geht ein bisschen zu wie in der Diktatur. Und am Montag beispielsweise, das war der jüngste Fall, sind wieder drei Menschen festgenommen worden, also abseits von Protesten, ohne richterlichen Beschluss, auch ohne eine Grundlage zuerst, um zu sagen, worum es geht. Hausdurchsuchungen haben erneut stattgefunden und man kann sagen, das ist die staatliche Gewalt, die nicht spontan erfolgt, sondern die ihrer Meinung nach einen sehr organisierten Charakter hat.
Eu queria até perguntar, Karina, porque assim, a gente percebe que essas manifestações também foram pelo mesmo motivo, né, pelo aumento da passagem, que passou de 3,50 para 3,80, e até o momento o movimento do Passe Livre realizou 3 atos aí na capital de São Paulo. Eu queria saber quais as principais diferenças, assim, se há alguma diferença que você nota dos protestos de 2013 e desses que estão acontecendo agora em 2016?
Also in dem jungen Jahr 2000, desculpa,
perdão, esqueci.
In diesem jungen Jahr 2016 noch gab es ja schon 3 größere Demonstrationen, die von Paso Livre, von der Bewegung für den freien und kostenlosen Nahverkehr in Sao Paulo organisiert wurden. Jackie fragt jetzt, was sind denn die Unterschiede, die man heute ausmachen kann, was die Leute angeht, die auf der Straße sind, im Vergleich zu den früheren Demonstrationen?
Bom, eu acho que para fazer avaliação política, até o Vitor, que está no movimento Passe Livre, pode dar um relato melhor e fazer a crítica. Na minha visão, politicamente, agora, pelo menos em São Paulo, aconteceu uma fragilização do governo do Estado, né, que perdeu a batalha contra os estudantes. Né, ele apostou também nessa política da reorganização das escolas em novembro do ano passado. Desde então, eclodiu e explodiu uma série de ocupação de escolas que acabou levando a mais de 300 escolas que ficaram ocupadas em protesto sob direção dos próprios estudantes e por mais de um mês, né, e que culminou, ao final, com uma série de decisões também no judiciário que teve, enfim, algum papel que foi bastante relevante nesse período, que foram decisões judiciais inéditas protegendo o direito desses estudantes estarem ocupando as escolas como a única forma de dialogar com o governo do Estado, porque essa política de reorganização, assim como a política de transporte que está sendo implementada, não foi previamente discutido com a população, não foi colocado o direito de acesso à informação, direito à participação nas políticas, e que afetam diretamente, né? Então, no caso das escolas, uma parte do plano de reorganização previa o fechamento de escolas, né? E a outra parte previa que estudantes iam ter que ser colocados em outras escolas que eles nem sabiam quais, não sabiam qual era a localização dessas escolas, se ia precisar de transporte, até entrando no transporte público, para chegar até essa outra escola. Ela iria unificar alguns ciclos de educação, então, ciclo básico, algumas escolas ficariam só com ciclo básico, outras ficariam só com ensino fundamental, o que teria um impacto enorme na educação. Então, como teve essa vitória dos estudantes, que foi uma vitória política, não foi uma vitória no judiciário, mas que o judiciário, ele deu uma força, né? Ele teve um peso nesse caso, tanto através dessas medidas judiciais que não permitiram que a polícia reintegrasse as escolas, pudesse entrar para retirar os estudantes à força, quanto numa outra ação civil pública que foi colocada tanto pelo Ministério Público quanto pela Defensoria para pedir ao Judiciário que não que não implementasse essa política antes de discutir com os estudantes, em pensar em outras formas viáveis de colocar essa questão para a população, né? Então, por enquanto, foi sim uma vitória muito grande dos estudantes, e que logo depois dessa vitória, o governo do estado e agora, diferentemente de 2013, também a prefeitura de São Paulo está anunciando esse aumento da tarifa. Então, eu acho que tem similaridades. A repressão, a gente está vendo que ela continua tão forte quanto e tão organizada quanto em 2013 na Copa, mas eu acho que politicamente está vindo de um desgaste bem grande, principalmente do governo do estado.
Ok. Also, Carina meint, dass die Frage nach den Veränderungen vielleicht der Viktor besser beantworten könnte, der leider noch nicht da ist, da er auch direkt in der Bewegung drin ist. Auf alle Fälle würde sie sagen, dass was wir sehen können in Sao Paulo heute ist eine Schwächung der Regierung dort, die jetzt auf irgendeine Art und Weise Stärke zeigen will. Denn den Protesten gegen die Fahrpreiserhöhung im Nahverkehr vorangegangen waren relativ viele Besetzungen von Schulen. Ende vergangenen Jahres, im November, ging das los, dass Schulen besetzt wurden, um dagegen zu protestieren, dass Schulen geschlossen werden sollten im Rahmen von einer Bildungsreform. Über 300 Schulen wurden besetzt. Es gab auch damals den Versuch, das ganze Problem repressiv zu lösen von staatlicher Seite, aber es gab auch sehr viele fitte Anwälte und andere Menschen, die juristisch interveniert sind, um diese Proteste von den Schülern zu schützen. Und damals hat sich gezeigt, dass auch eben diese juristische Begleitung die einzige Möglichkeit ist, wirklich erstmal die Basis für einen Dialog zu schaffen. Das ist auch so ein bisschen die Analogie, die sie jetzt zu den Protesten im Nahverkehr zieht. Denn am Anfang gab es überhaupt keine Pläne seitens der Regierung, wie diese Zusammenlegung von Schulen, die damals geplant gewesen ist, stattfinden sollte. Es gab keine konkreten Pläne für die Reform vom Bildungssystem, aber auch nicht, wie das infrastrukturell ablaufen sollte, wie Schüler zu entfernten Schulen kommen sollten, etc. Und Carina analysiert, dass die Bewegung am Ende eben siegreich war, weil sie es geschafft haben, durch juristische Maßnahmen zu verhindern, dass diese Schulen geräumt wurden und auch gleichzeitig, dass diese Bildungsreform wirklich politisch implementiert werden konnte. Das war eine große Niederlage damals für den Gouverneur von Sao Paulo und ein großer Sieg für die Schüler und Schülerinnen. Danach aber, zu Beginn des Jahres, haben sich dann eben der Gouverneur und auch der linke Bürgermeister von Sao Paulo zusammengetan, um diesmal diese Fahrpreiserhöhung durchzudrücken. Und das ist die Situation, vor der Sao Paulo jetzt steht.
Diese Fahrpreiserhöhungen, das ist ja immer ein bisschen anders, also es ist ja anders geregelt wie bei uns in Freiburg jetzt zumindest. Also hier ist es ja eine öffentlich-rechtliche Zweckgesellschaft, die im Prinzip von der Stadt auch irgendwie mitregiert wird, und es ist eine politische Entscheidung, wie jetzt zum Beispiel die Profitquote oder die Subventionierung des öffentlichen Nahverkehrs eben läuft. Also zum Beispiel hier der öffentliche Nahverkehr in Freiburg ist, glaube ich, zu 80% über Tickets finanziert und der Rest wird einfach durch Subventionen bezahlt, und das ist eine politische Entscheidung. Man kann das auch, die Quote, das Verhältnis auch anders legen, dass irgendwie die Hälfte durch Tickets bezahlt wird und damit wird der Verkehr billiger. Vielleicht könntet ihr mal versuchen, dem deutschsprachigen Publikum zu erklären, wie das denn in Brasilien läuft. Das sind ja, es ist irgendwie ein Gesamtverband, weil man kann mit einem Ticket mit verschiedenen Bussen fahren, aber und auch mit der Metro im Anschluss, aber das sind ja im Prinzip private Unternehmer, die dahinter Geld verdienen. Vielleicht wäre es auch interessant, da ein bisschen hinten dran zu gucken, wer denn jetzt eigentlich dort Einfluss ausübt auf diese Fahrpreiserhöhungen oder woher dieser Druck kommt. Aqui na Alemanha, pelo menos em Freiburg, a situação legal atrás do transporte público é um pouco diferente que no Brasil, eu acho. Aqui na Alemanha tem basicamente uma empresa pública que é gerenciada totalmente pelos governos locais aqui, e eles podem decidir quanto do dinheiro que a empresa precisa vai chegar das vendas de ticket, de bilhete, de bilheteria, né? E quanto por cento vai ser subsidiado do Estado. Então, essa empresa é uma empresa sem fins de lucro, ele só tem a tarefa de prestar o serviço civil para o serviço de mobilidade para a sociedade. Talvez alguém de você podia explicar de onde vem a pressão no Brasil e como é a estrutura legal trás do transporte público, quem está ganhando dinheiro com quê e quem pressiona ou quem para aumentar os preços lá.
É, eu não sou especialista em na questão tanto legal quanto política pública de transporte, mas já é de conhecimento de todos que estão acompanhando os protestos aqui em São Paulo que São Paulo, fisicamente, é uma das cidades em que o preço do transporte, né, é muito pouco subsidiado pela prefeitura. Então, a gente tem exemplos já de outras cidades em que foi impossível implementar a tarifa zero, em que não há custo do transporte público, mas em São Paulo, quem está ditando as regras é as empresas privadas. Né? Então, existe um corporativismo aí, uma questão de privatização, de serviços públicos em jogo, e eles estão repassando esse custo da dívida, da crise e para o trabalhador, né? Não, o Estado não está intermediando isso, ele está passando inteiramente o custo para os trabalhadores e quem continua lucrando igualmente são as empresas de transporte público que são contratadas via licitação pública. Mas a gente sabe que muitas dessas licitações acontecem de forma a privilegiar as mesmas empresas com que o Estado tem relação e quer beneficiar, quer se beneficiar dessas empresas, então não é nenhuma novidade com relação a isso, né? Até saiu recentemente também uma matéria em que o próprio prefeito de São Paulo coloca essa questão que se justificando que ele não teria o que fazer para baixar essa tarifa, porque é uma conta que foi apresentada na licitação dessa empresa, mas não é difícil fazer essa análise. Diversos especialistas vieram a público essa semana, tanto através de entrevistas quanto artigos publicados, falando, né? Uma delas, a Raquel Ronick, que é uma das mais conhecidas, que foi relatora da ONU de moradia, e ela coloca justamente esse problema de que é uma conta que não fecha, né? Que é a tarifa do transporte que não consegue, que os trabalhadores e as pessoas que moram no entorno de São Paulo simplesmente estão tendo o seu direito à cidade impedido. Então, não é apenas a tarifa que não fecha para você ir ao trabalho, como as pessoas não têm nem o direito de ter o lazer na cidade, de ter acesso, né, aos parques, ao cinema, à vida cultural da cidade. Então, acho que é uma questão bem relevante também para ser colocada nesse debate.
Also, Carina ist keine Spezialistin, was das Thema Nahverkehr und die Tarife im Einzelnen angeht, aber was ganz klar ist in Sao Paulo, ist, dass es eine der Städte ist, wo es eine sehr, sehr kleine Subvention nur gibt, also wo die Stadtregierung oder der Bundesstaat den Fahrpreis auf irgendeine Art und Weise stützt. Die Unternehmen, im Gegensatz zu Deutschland, die dort organisieren den Nahverkehr, sind alles Privatunternehmen mit Gewinnabsichten. Und die nutzen jetzt auch die aktuelle Krise einfach aus. Also in Brasilien gibt es ja derzeit eine sehr hohe Inflation auch, zu sagen, wir müssen jetzt die Fahrpreise erhöhen. Der Staat hat seiner eigenen Ansicht nach darauf nur wenig Einfluss. Die Lizenzen für diese Buslinien werden durch öffentliche Ausschreibung vergeben, aber es ist auch bekannt, dass das nicht immer transparent verläuft und dass da einzelne Bewerber durchaus bevorzugt oder privilegiert werden. Und der aktuelle Bürgermeister Adagi, der eigentlich der linken Arbeiterpartei zugehört, rechtfertigt sich, dass er absolut keine Handhabe hätte, zu intervenieren. Es gäbe halt Verträge mit den Unternehmen, die eingehalten werden müssen, und er hätte da keinen politischen Spielraum, etwas zu tun, die Preise stabil zu halten beziehungsweise sogar zu senken oder sich auf diesen kostenlosen Tarif im Nahverkehr einzulassen. das alles wird durchaus kritisch bewertet, auch in Brasilien zum Beispiel die Hakeo Honiki, eine Urbanistin und auch Berichterstatterin der UNO lange Zeit, hat kritisiert, dass die Fahrpreise inzwischen so hoch sind in Sao Paulo und auch andernorts, dass die Bewohner und Bewohnerinnen ihr Recht auf Stadt verlieren. Das heißt, die Fahrpreise sind so hoch, dass sie nicht einmal die kostenlosen und öffentlichen Angebote der Stadt wahrnehmen können, also in den Park gehen oder zu einem öffentlichen Festival fahren oder woanders hin etc. Also das ist die Situation.
Karina, em relação a esses últimos protestos, que a gente viu aí uma violência da polícia muito intensa, uma das questões que surgiu foi em relação ao trajeto dessas manifestações e do transtorno que isso acaba causando. E aí já foi divulgado que o protesto de hoje, por exemplo, já seria acordado o trajeto antes. Você acha que isso acaba sendo uma forma de minimizar a violência da polícia de alguma maneira?
Es gab ja immer die Rechtfertigung seitens der Polizei, dass sie gewalttätig intervenieren mussten gegen die Demonstration auf der Straße, weil die Demo-Routen vorher nicht bekannt und abgesprochen gewesen sein sollen. Und um den Verkehr aufrechtzuerhalten, wurde dann eben immer interveniert, auch mit Tränengas und mit Schlagstöcken. Für die nächste Demonstration hat jetzt die Bewegung angekündigt, dass sie vorher die Demo-Route bekannt machen werden und absprechen werden, um eben auch diese gewalttätigen Auseinandersetzungen zu verhindern. Und Dili möchte gerne wissen von Karina, ob das eine Strategie ist, die Erfolg haben könnte.
Bom, sobre essa questão do aviso prévio do trajeto, eu acho que tem uma questão bem relevante de fundo, que é o posicionamento do secretário de Segurança Pública desde que se iniciaram os protestos dos estudantes. Né? Ele tem se mostrado e se colocado como uma figura política, diferente de outros secretários de Segurança Pública que sempre também estiveram por detrás das grandes repressões dos protestos. Ele, além de estar reprimindo os protestos, ele está colocando fazendo algumas declarações super contrárias e completamente absurdas sobre o direito à manifestação. Né? Ele próprio, de forma contraditória, ele era professor da USP de Direito Constitucional, e ele mesmo está desafiando a nossa Constituição ao falar que não está acontecendo abusos da polícia nesses protestos e que a Constituição prevê que é necessário um aviso prévio do trajeto, porque, do contrário, a polícia vai sim reprimir com direitos de reprimir, né? Isso que ele está defendendo. Então, o que aconteceu antes dessa demanda das secretarias de avisar previamente o trajeto foi que a polícia começou, nesses protestos do MPL, o que não tinha acontecido ainda em 2013, agir com uma tática que, inclusive, é proibida na Alemanha, que é a tática do caldeirão de Hamburgo, né, que é antes mesmo de você começar o protesto, eles cercam os manifestantes, impedindo a livre saída, livre entrada, livre saída desse local, e pode deixar eles presos ali, detidos, né, por horas, até decidir se vai levar para a delegacia, enfim, o que fazer, mas isso acaba impedindo que o próprio protesto aconteça e que ele saia, né, e sem nenhuma justificativa. Então, essa foi até uma discussão no tribunal aí da Alemanha que proibiu essa tática, porque ela é totalmente inviabiliza, né, o direito de protesto e coloca em risco a integridade física e psicológica dos manifestantes que estão legitimamente exercendo o seu direito nas ruas. Agora, o que diz a nossa Constituição Federal aqui do Brasil sobre a questão do aviso prévio? Que é necessário que avise o local de reunião, né? Então, não existe nenhuma previsão na Constituição que exija que o trajeto, né, por onde você vai passar, seja previamente comunicado às autoridades. Como costumava ser feito essa comunicação nos protestos do Movimento Passe Livre? No momento, né, eles comunicavam amplamente, na internet era divulgado o local de concentração da manifestação, e quando ela se iniciava, fazia uma assembleia, todos decidiam pelo trajeto. No último protesto de quinta-feira, já foi previamente comunicado o trajeto, por questão, uma avaliação política que o próprio movimento fez, e foram dois atos, né, eles foram divididos, os dois trajetos foram inteiramente divulgados antes, durante a tarde, na internet. O governo do estado, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública estão, tudo indica, querendo desviar o foco para até justificar a repressão policial, né? Então, antes do Movimento Passe Livre ter divulgado o trajeto na quinta-feira, estava se colocando de que, se não divulgasse o trajeto, teria uma repressão. O que é inconstitucional, o que é totalmente contra qualquer legislação de direitos humanos. Então, fica muito claro, assim, a movimentação que o governo está fazendo para primeiro reprimir, quebrar o movimento e depois justificar os seus atos, né, de forma totalmente ilegal.
Also ich antworte gleich, muss aber vorher noch mal kurz nachfragen, weil es hier in der Leitung geknackt hat. Carina, teve problema na linha. Então, só uma pergunta. A secretária que você citou foi de transporte ou da segurança?
Não. Secretaria de Segurança Pública, que é o secretário é Alexandre de Moraes.
Ok, obrigado. Also, Alexandre de Moraes. Die vorherige Ankündigung der Demo-Route, ne? Das ist, um das zu erklären, meint Carina, müsste man vorher nochmal auf ein grundsätzliches Problem eingehen, nämlich die Versuche, die Proteste zu kriminalisieren. Und im besagten Sekretariat für öffentliche Ordnung, dem Alexandre de Moraes vorsteht, ein ehemaliger Verfassungsrechtler, da kann man sehen, dass da auch sehr widersprüchlich argumentiert wird. Der Alexandre de Moraes sagt bis heute, dass es trotz der Bilder, die es gibt, der Proteste, des exzessiven Einsatzes von Gewalt, dass kein Missbrauch bei den Polizeieinsätzen stattgefunden hätte und dass die Polizei auch das Recht auf Repression hat. Dieses Recht auf Repression beinhaltet auch Taktiken wie das Kesseln oder der Hamburger Kessel, wie es genannt wird, in Brasilien, Polizeitaktiken, die in Deutschland verboten sind, wo Leute über Stunden lang eingekesselt und eben festgehalten werden, ohne dass ihnen erklärt wird, warum, um Personalien später vielleicht aufzunehmen und sie auch auf die Wache mitzunehmen. Man weiß das vorher nicht. Auf alle Fälle ist dieses Kesseln auch eine Möglichkeit, Proteste zu verhindern, beziehungsweise auch das zu verhindern, dass Demonstrationen stattfinden. Das brasilianische Recht sieht vor, dass Demonstrationen angekündigt werden sollten und vor allem auch der Ort der Demonstration, aber nicht zwingend auch die Demonstrationsroute. Und am letzten Donnerstag hat sich die Bewegung in Sao Paulo nun erstmals dazu entschlossen, die Demo-Route anzukündigen, auch nach einer langen internen Debatte. An dem Tag haben zwei Veranstaltungen stattgefunden und sowohl die Orte als die Route wurden auch bekannt gegeben. Dass man sich darauf eingelassen hat, war am Ende ein Kalkül, um zu sagen, diese Versuche seitens der Stadtregierung laufen darauf hinaus, eben den Fokus zu verschieben und einfach von dem eigentlichen Thema der Fahrpreise abzulenken und ihre Gewalt zu rechtfertigen und eben den gewaltsamen Einsatz der Polizei zu rechtfertigen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und des Verkehrs. Und um dieses Argument ein bisschen abzuschwächen, hat man sich jetzt eben darauf erstmal eingelassen und muss jetzt schauen, wie es weitergeht.
Eu acho engraçado que você citou essa decisão de um juiz na Alemanha em 1986, esse Hamburger Kessel. É um juízo também bem famoso aqui na Alemanha, mas também tenho que dizer, ou seja, A decisão foi bem clara. Isso foi uma coisa ilegal. Os líderes da polícia têm sido condenados de roubar a liberdade de movimento a 861 pessoas. Mas, igual, isso já é faz 86, né? Já faz 30 anos. Mas acontece a menudo na Alemanha também. A polícia faz o que quiser. E se você fala com eles... Cara, mas você sabe que isso é ilegal, né? Vocês não podem fazer isso. O cara responde tipo... Ah, você pode depois nos demandar no juiz e ele vai declarar que foi ilegal. E eu te vou mandar uma carta depois. Em 2 anos você vai ter certeza que isso é ilegal, mas... Você não pode fazer nada nesse momento porque eles têm a controle, né? Porque tem mais poder, mais violência nesse momento. Ja, ich finde es lustig, dass Sie dieses Hamburg-Hessel-Urteil hier zitiert von 1986, als Atomkraftgegner von Hamburg nach Norden, nach Brockdorf fahren wollten und dort von der Polizei gekesselt wurden. Das ist natürlich schön, dass in Deutschland das irgendwie dann als illegal deklariert wurde, aber das Urteil ist jetzt 30 Jahre alt und wird trotzdem nicht annähernd immer umgesetzt. Also ich habe selbst schon, war selbst schon in Kessel und habe mit den Polizisten vor Ort gesprochen und gesagt, Leute, ihr wisst schon, dass das illegal ist, was ihr macht. Und dann sagen sie einem, ja klar, es ist illegal, du kannst ja dagegen klagen und in 2 Jahren sagt dir dann ein Richter, dass du recht hast und dass wir jetzt hier illegal gehandelt haben. Aber in diesem Moment wird dieser Protest einfach nicht stattfinden, weil sie einfach das Gewaltmonopol haben und viel mehr aufzubieten haben, was an Waffen und Personal betrifft sozusagen. Eu sugiro che antes de continuar no debate, vamos colocar uma música para deixar respirar um pouco a cabeça também. Vamos colocar uma música alemã da Dota, Kleingeldprinzessin. Ela vai tocar hoje aqui em Freiburg, em Jazz House. Ela tocou com Chico César, tem uma história no Brasil também. Vou fazer uma entrevista com ela, com referência a essa relação com a música brasileira. E o tema é transporte público. Então, ela conta como uma ideia, como uma história, como ela foi no transporte público e encontrou essa pessoa e depois sempre vai nessa linha 1, que normalmente não deveria usar, mas aí está achando essa pessoa e tal. Como uma história de amor no transporte público, em alemão, amor em alemão, escuta aí. Eine Pause, eine musikalische Pause von Dota, die spielt heute Abend hier im Jazzhaus in Freiburg, hat auch viel mit Brasilien schon zu tun gehabt, hat mit Chico César A Primera Vista aufgenommen. Und hat eben diesen Song geschrieben, öffentlicher Nahverkehr.
Ich hab dich nie gesucht und bin dir trotzdem neulich erfreulicherweise zum ersten Mal begegnet, denn es hatte geregnet. Also konnte ich nicht Fahrrad fahren, sondern fuhr Bahn. Ich stieg ein und wir redeten kurz über das Wetter und die Charts. Ich fuhr nach Krömmelanke und du schwarz. Ich wollte dich grad nach deiner Telefonnummer fragen, da stieg ein Bifi in den Wagen. Du haust ab, du bist weg, natürlich. Ich denk verdammt so ein Dreck, denn ich hab für dich irgendwas empfunden, was jedem gesunden Menschenverstande trotzt. Vielleicht kreuzen meine Wege nochmal deine Wege in dieser meiner Stadt. So viel Straßenparks und U-Bahnhöfe, sie erfreut. Vielleicht seh ich in der Menge nochmal dein Gesicht. Tatsächlich recht traurig bin ich. Im öffentlichen Nahverkehr trifft man täglich mehr als 100 unbekannte Leute. Begegnungen, die ich scheute bis heute. Jetzt weiß ich, was die Stadt für mich birgt. Und solange noch kein Zauber wirkt, fahr ich etwas häufiger als nötig auf der U1. Ist eine alte Geschichte und trotzdem dichte ich mein Lied und vielleicht auch deins. Ja, vielleicht kreuz meine Wege nochmal deine Wege in dieser Männerstadt. So viel Straßenparks und U-Bahnhöfe, sie auch frei. Vielleicht seh ich in der Menge nochmal dein Gesicht. Tatsächlich wär ich traurig, wenn ich... Schlesischen Tee, mag lieber Gras als Schnee und war nur selten BVG und ich weiß warum. Die sind mir viel zu teuer geworden, also steig ich wieder auf mein Fahrrad um. Gerade durch die Stadt und seh mich um. Fühlte mich bis heute allein und ließ den Sommer Sommer sein. Da packt mich des Augenblicks Wonne, ich setz mich in die Sonne. Genieß aus Volle den Tag mit einer Molle im Park. So Gott wolle, ich mag dich hier wieder finden, seh dich von hinten da sitzen. Und von uns spitzen. Du drehst dich um.
und lächelst mich an. Ah, so ziehen wir gemeinsam durch die Stadt, singen unsere Lieder überall auf und nieder. Es scheint, der Sommer ist noch lang hin, nicht so schlimm, er kommt auch nächstes Jahr wieder. Die Temperatur 30 Grad im Schatten, seit wir uns, das weiß ich noch, das erste Mal im Arm hatten. Komm, wir gehen los und da spielen unser Klimpergeld, auch wenn die Welt uns für Träumer und bestimmt behält. Und die Sonne scheint nur für uns und wir sind frei. Und es scheint, wir sind mindestens mitten im Mang und voll dabei. Und es scheint, der Sommer wird lang und die Geschichte fängt morgen oder neulich oder niemals an.
Das war, wie gesagt, Dota mit dem Lied Öffentlicher Nahverkehr, ÖN. Und wir sind jetzt hier weiter verbunden mit Rio de Janeiro, Sao Paulo und Chile und sprechen über die Transporte vom von der Bewegung für einen freien öffentlichen Nahverkehr und die Proteste, die eben heute auch wieder in Sao Paulo angekündigt sind. Wir haben jetzt in der letzten halb, dreiviertel Stunde über die Schulbesetzung gesprochen, über die Ursprünge der Bewegung 2013 und sind jetzt nochmal ein bisschen auf die rechtlichen Implikationen eingegangen der Bewegung. Bem-vindos de volta ao programa Mais um Café. Estamos falando hoje com pessoas em São Paulo, em Rio de Janeiro e em Chile. O tema é as mobilizações do transporte público e também a ocupa das escolas que tive no final do último ano no São Paulo e em outras partes do Brasil também. Antes da música, a gente falou das implicações legais com essas protestas, mas eu estaria interessado nas dinâmicas que tem agora. Em 2013, tudo começou mais ou menos como eu entendi, com um ataque da polícia em contra dos manifestantes, e aí foi como um sinal para a população sair na rua e falar que já basta, assim, as coisas não podem seguir. Como é a dinâmica agora? Hoje, eu vi no Facebook, hoje tem a quarta grande encontro ou manifestação no São Paulo. Como é a dinâmica agora? Quantas pessoas em comparação? Não é só quantas pessoas, como as pessoas falam e realmente tem uma dinâmica que vai puxar a coisa mais para frente ou como a repressão funciona muito bem nesse momento. Jetzt abgesehen von diesen legalen Implikationen würde mich interessieren, wie denn die Dynamik im Protest ist, so in der Bewegung. Ist es mehr eine Repression, die eben auch funktioniert und die Leute bleiben eher zu Hause? Die Regierung hat es geschafft, das Thema irgendwie abzuändern und nicht mehr über den Nahverkehr zu sprechen, sondern auch über Repression, oder wie ist die Dynamik gerade?
Então, como eu tinha comentado antes, no último protesto de quinta-feira, que foi posterior à maior brutal repressão que aconteceu, né? Só para citar o banho de sangue e a guerra que a polícia organizou, teve manifestante que perdeu o olho, teve pessoas que perderam os dentes por ataque da polícia, socos e ter sido espancamento mesmo, e estudantes, né, de uma escola que estava ocupada, que depois do protesto foram perseguidos pelas ruas, né, eles já estavam voltando para suas casas, estavam comemorando que eles tinham terminado o ato e tudo, e eles foram perseguidos e totalmente violentados, agredidos pela polícia dentro de um bar, pela polícia tática, né, que é a responsável pela inteligência ali da polícia. Então, existe uma série de perseguições políticas em jogo, e depois dessa maior perseguição que aconteceu no ato anterior ao de quinta-feira, na quinta-feira a gente percebeu que, como saiu de forma bem extensa na mídia, na rede social, toda a violência que a polícia agiu sem nenhuma justificativa, porque foi até antes do ato ter começado, isso fez com que mais pessoas saíssem às ruas no ato de quinta-feira, e também a gente acredita que foi um dos motivos pelo qual a polícia se segurou. Teve uma ordem de cima para baixo para a polícia se segurar nesse último ato. Então, Agora, o que está por vir, eu acho que é muito difícil prever. Eu acho que tiveram algumas análises que também saiu na mídia, que como no último não teve uma repressão brutal da polícia, foi possível começar a se debater o transporte público, que é a questão central dos protestos, né? Então, ao mesmo tempo que a repressão da polícia muitas vezes chama mais pessoas para estarem nas ruas, ela também às vezes acaba ocultando a questão de fundo, que é o debate dos transportes. Então, a gente espera que seja respeitado o direito de manifestação, para que, de fato, a gente consiga avançar nessas pautas, né, e consiga, pelo menos, barrar, por enquanto, esse aumento da tarifa.
Also, am letzten Donnerstag war es die erste große Demonstration, die stattgefunden hat, nach eben dieser heftigen Repression der letzten in Sao Paulo, in dessen Folge ein Demonstrant erblindet ist und vielen anderen, die haben ihre Wunden gezeigt, später in die Kamera, es wurden Zähne ausgeschlagen, also ein Gewaltexzess seitens der Polizei. Es gab auch so einen Vorfall, bei dem Protestierende nach der Demonstration verfolgt wurden von der taktischen Polizei und dann in einer Bar auf einer Straße in Sao Paulo sexuell belästigt wurden. Also das sind alles Vorfälle, die doch für Aufsehen gesorgt haben und auch für einen Aufschrei, der über den normalen Kreis der Protestierenden hinausging. Und vielleicht hat das auch dafür gesorgt, dass am letzten Donnerstag viele Leute auf der Straße waren. Also es hat doch einen kleinen Zulauf gegeben nach dieser massiven Gewaltaktion. Und man hat auch gesehen, dass die Polizei darauf reagieren musste, sagt Carina. Die haben scheinbar die Anweisung gehabt, sich doch sehr zurückzuhalten am Donnerstag. Wie es jetzt in Zukunft weitergeht, ist völlig offen. Also die Transportfrage bleibt brisant in Sao Paulo. Eigentlich werden auch die Proteste weitergehen und es ist eben schwer. Also am Rande, sagt Carina, kann man sogar, wenn man mit der Polizei redet, obwohl die dazu da sind, repressiv loszugehen, doch auch ins Gespräch kommen mitunter. Und eigentlich ist es ein Thema, was viele Leute unterstützen, denn der teure Nahverkehr betrifft ja wirklich am Ende alle.
Eu queria só trazer um pouco a realidade aqui do Rio de Janeiro, que eu estive presente como militante, não como jornalista, no protesto contra o aumento das passagens que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro. E aqui no Rio a gente está tendo uma experiência um tanto quanto curiosa também, porque agora o que tem acontecido aqui é que os ataques, a violência policial, ela tem partido da Guarda Municipal. Foi o que aconteceu nesse protesto e foi o que aconteceu anteriormente também, logo no início do ano, no aquecimento de um bloco de carnaval aqui no centro da cidade. Então a gente percebe que agora, além da gente se preocupar também com a polícia militar, a gente está tendo que se preocupar com a guarda municipal.
Also Jackie wollte dazu noch was beisteuern und eine Beobachtung, die sie machen konnte. Am 8. Januar hat sie die Proteste ebenfalls gegen die Fahrpreiserhöhung in Rio de Janeiro begleitet. Und da war es so, dass der Auslöser der Gewalt, der dann am Ende auch eskaliert ist, von der Guardia Municipal, also einer lokalen Polizeieinheit, ausgegangen ist. Das ist schon vorher der Fall gewesen bei einem Protest-Karnevalsblock, der sich in Rio gebildet hatte auf der Straße. Und sie sagt eben, dass man hier auch sehen kann, dass man sich inzwischen nicht mehr nur gegen die Militärpolizei vorbereiten muss, sondern dass die organisierte staatliche Gewalt inzwischen auch von anderen Akteuren ausgeübt wird.
Ja, ich bem interessante também, nesse sentido que a Janaína puxou, é o investimento de todos os níveis do Estado, investimento financeiro mesmo, nesse preparo da polícia, né? Aqui em São Paulo saiu, foi no primeiro protesto, que a polícia teria jogado, acho que cerca de 7 bombas por minuto né? E que cada bomba dessas teria um valor aproximado de um computador. Então, como se a polícia estivesse estourando, né, o dinheiro de um computador que poderia estar sendo usado para a educação, que poderia estar sendo usado para uma série de políticas públicas mais que tenham um resultado para a sociedade, né, que tenham um retorno para a sociedade real, e não, está sendo investido na repressão, né, que a gente viu também no último protesto fotos dos caminhões da polícia militar que foram encomendados pela Secretaria de Segurança Pública de Israel, né, que custam milhões, cada um deles custa milhões de reais, aí eles, a polícia consegue atirar de dentro desses caminhões que são totalmente blindados, consegue jogar canhão de água, aquela coisa de repressão sonora, né, de ruído sonoro. Então, assim, é uma desproporcionalidade muito evidente, né, nessa repressão. Enquanto que a gente fica sem mesmo a quem recorrer, né, porque no judiciário já foi tentado, desde 2013, uma ação civil pública da Defensoria, pedindo para que se proibisse o uso de balas de borracha em protestos, porque existe já um manual que prevê, da polícia, que prevê que um tiro de balas de borracha não pode ser atirado na mesma altura, né, em locais de órgãos vitais. Seria, tem uma, já uma regulamentação sobre isso, só que não é respeitada. Então, a ação civil pública que foi impetrada em 2013 já tem uma série de requisitos, já pede para o judiciário se manifestar sobre como a polícia deve agir em protestos. Mas até hoje a gente não viu uma decisão sobre isso, os balas de borracha continuam acontecendo, as bombas, né, de lacrimogênio continuam sendo estouradas e sendo estourado em cima dos manifestantes, que foi o que feriu uma série de manifestantes nos últimos protestos, fazendo as pessoas até perderem parte dos membros, assim, da mão, do pé, e nenhum tipo de repreensão desses atos está sendo feito pelos órgãos públicos, né? O Ministério Público aqui no Brasil, ele tem a função constitucional de fazer a fiscalização da polícia. A gente nunca vê isso acontecer, nem nos protestos, e muito menos, né, na periferia, onde a gente sabe que a polícia é mais violenta. Então, a gente fica a quem recorrer, né? Como o Nils estava falando, que mesmo aí na Alemanha, que existe a proibição do caldeirão de Hamburgo, continua se fazendo, e a polícia, porque tem o poder, continua totalmente à vontade para continuar fazendo atos que são ilegais, que são contra o direito, né, contra a democracia. A gente chegou a fazer, no final do ano, com relação à violência sofrida pelos estudantes nos protestos que eles organizaram enquanto as escolas estavam ocupadas, uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi colocada a partir de uma organização do Comitê de Mães e Pais em Luta, e relatando todas as violações sofridas, a perseguição aos estudantes pela polícia, e a gente teve muitos, muitos problemas no final do ano sobre isso, né, aqui em São Paulo, e agora vai ser de novo feito um pedido de audiência temática na Comissão Interamericana para que os estudantes sejam ouvidos e possam denunciar e ser uma oportunidade deles colocarem para órgãos internacionais de direitos humanos que a polícia militar e a polícia no Brasil, ela age de forma totalmente contrária a direitos humanos e que exige uma resposta desses órgãos internacionais, né, de direitos humanos.
Ok. Also, die Polizeigewalt in Sao Paulo, wir haben uns in der Sendung jetzt ein bisschen darauf konzentriert, weil es halt wirklich auch das große Thema ist, was die Proteste überschwebt. Carina sagt nochmal, also alle 7 Minuten im Schnitt wurde eine Tränengasbombe in Sao Paulo losgelassen auf die Demonstranten oder auf die Demonstrierenden bei den Niederschlagungen der letzten Demos. Jede dieser Tränengasbomben hat den Wert von einem Computer. Also man kann auch sehen, in welche Richtung der Umgang mit den sozialen Protesten geht. Anstatt in Bildung zu investieren, wird eben in die Repression investiert. Sichtbar ist auch das Equipment gewesen, Panzerfahrzeuge, die vor kurzem gekauft wurden von israelischen Waffenherstellern oder privaten Rüstungsunternehmen dort. Also ganz modernes Equipment, wo man auch dann mit starken Tönen und Klängen auf die Demonstranten, also eine Art Lärmangriff starten kann. All dieses Equipment zeigt, in welche Richtung die Politik geht. Es gibt halt eine klare Linie. Und die Gegenmaßnahmen, die bisher ergriffen wurden, zeigen auch, wie schwer es ist, dagegen anzukommen. Also seit 2013 gab es immer wieder die Debatte, auch durch die Verletzungen, die es gab, durch den Einsatz von Gummigeschossen in Sao Paulo und in anderen Städten, ein Verbot zu erwirken. Das hat am Ende nicht geklappt, aber es gibt zumindest so eine Art Handbuch für wie, in welchen Situationen diese Gummigeschosse eingesetzt werden könnten. Also es darf nicht auf Sinnesorgane geschossen werden oder auf vitale Organe. Aber in der Praxis hält sich eben niemand dran. Und auch jetzt wurde wieder in die Menge geschossen, blind mit diesen mit dieser Munition und auch mit den Tränengasgranaten. Einige, also die direkt explodiert sind in der Nähe von den Demonstrierenden. Einige Leute haben Glieder von Händen und Füßen verloren. Also wirklich sehr dramatische Fälle auch. Und das Innenministerium Sao Paulos, das auf der bundesstaatlichen Ebene eigentlich die Aufgabe hätte, die Polizei zu kontrollieren und auch zu evaluieren, was bei diesen Einsätzen passiert und vor allem auch schiefgelaufen ist, ist halt absolut untätig und hat überhaupt nicht diese und nimmt diese Kontrollfunktion, die es eigentlich haben müsste, überhaupt nicht wahr. Deswegen ist eine wichtige Strategie immer wieder, eben vor internationale Menschenrechtsorganisationen zu ziehen, wie zuletzt die Interamerikanische Kommission, die Interamerikanische Menschenrechtskommission, wo Ende des Jahres schon eine Klage eingereicht wurde von einer Gruppe von Müttern und Vätern, die sich gebildet hatte von den Schülern, die damals die Schulen besetzt hatten. Und schon damals wurden viele Gewaltfälle denunziert. Und jetzt ist es erneut wieder so eskaliert, dass eben eine neue Klage vorbereitet wird, die vorgelegt werden wird. Und ja, es ist eben wichtig zu zeigen, was sie und weiter zu dokumentieren, wie stark die Menschenrechtsverletzungen sind, die Militärpolizei vor allem in Sao Paulo durchführt.
Ja, und ich glaube, damit können wir es auch schon belassen bei diesem Programm. Vitor konnte leider nicht mehr dazukommen in dem heutigen Ausgabe von Maischen Café. Vielleicht schaffen wir es im Februar, uns mal damit zu beschäftigen, was denn eigentlich die progressiven Vorschläge sind, wie ja der öffentliche Nahverkehr organisiert sein sollte und was wäre eine Vision, wo wir uns drauf zubewegen können. Für heute danke ich erstmal allen TeilnehmerInnen und dem Übersetzer Nils natürlich für die Beiträge und hoffe, wir hören uns alle im Februar wieder. Dann gibt es endlich mal wieder oder überhaupt die erste Maischen Café-Sendung, die wir an einem Ort aufnehmen. Ich werde nämlich in Brasilien sein und hoffe, wir können dort vor Ort direkt aufnehmen. Vamos deixar isso para o programa hoje. O Vitor não, lamentavelmente, não podia se juntar. Talvez a gente consiga, em um dos próximos programas, falar de uma utopia ou de uma visão como se podia organizar o transporte público no Brasil, no São Paulo, no Rio de Janeiro, para ter uma proposta também para os nossos ouvintes. Quero agradecer a todos os participantes, para a tradução do Nils, para as participações do Carina, para as perguntas da Jaque e para as observações do Rio de Janeiro. E vamos nos ouvir em fevereiro de novo com uma novidade. Vamos gravar o próximo programa juntos lá no Rio de Janeiro. Eu vou para o Brasil e vamos ter um programa assim, gravado em um local mesmo, todo mundo juntos. Vamos nessa. Muito obrigado.
Muito obrigada. Foi um prazer participar e espero que a gente possa trocar mais Brasil, Alemanha. E um abraço para todos aí que estão ouvindo.
Ja, vielen Dank. Also hat wirklich Spaß gemacht, auch mitzumachen. Und ja, ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Viele Grüße an alle, die zuhören in Deutschland und in Brasilien.
Agradecer a participação. Karina, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui presente com a gente, participando do programa. E até uma próxima.
Also, auch nochmal von uns allen danke, Karina, fürs Mitmachen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao, 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 Zinho.
Até mais um café.
Tchau, tchau, tchau. Beijo.
Tchau.